Ich bin letzte Woche nicht hier im Gottesdienst gewesen, sondern mit zwei anderen hier aus Aachen zu Freunden in die Nähe von Hannover gefahren, zu einer Feier. Und ich kannte die anderen noch nicht, die ich mitgenommen habe. Das waren auch Gäste, die eingeladen waren. Und die Fahrt dauert 4,5 Stunden ungefähr. Das heißt, es ist eine Menge Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um über dies und jenes zu sprechen. Und wir haben dann festgestellt, relativ schnell, dass wir alle gerne unterwegs sind und reisen, viele Länder kennenlernen möchten und kennengelernt haben. Wir haben uns über Kulturen unterhalten, über Menschen, über wie ist es in den Ländern, wie ist es uns gegangen, was haben wir gemacht und was hat der andere gemacht. Und dann hatte ich unter anderem auch erzählt, dass ich in Kanada gewesen bin. Das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, wo ich für 5 Monate dort war. Und dann kam die Frage so, ja Philipp, was hast denn du in Kanada gemacht? Und dann meinte ich so, ja, ich war auf einer Bibelschule. Ja, was macht man denn auf einer Bibelschule? Ist das sowas wie Unterricht in der Schule? Was für Themen gibt's denn eigentlich da in der Bibelschule? Und normalerweise, ich muss dazu gestehen, wenn ich sowas sage, dann habe ich das Gefühl, haken die Leute das so ein bisschen ab. So nach dem Motto, ah ja, Bibelschule ist irgendwas Christliches, der ist ein bisschen fromm und lasse ich den mal einfach stehen. Dieses Nachfragen kannte ich nicht. Und ich hatte auch dieses Gefühl in dem Moment, ich konnte jetzt sehr schlecht sagen, so ja, es ging um das Vaterherz Gottes, um Prophetie, um, weißt du, diese ganzen christlichen Themen. Und das waren so Sekunden, die mir an Gedanken durch den Kopf gehuscht sind. Und dann kam mir, dass ich gesagt habe, es ging um verschiedene biblische Themen, um mein Gottesbild, darum, wie ich eine persönliche Freundschaft zu Gott lebe. Und auf der Art habe ich probiert zu erzählen, worum es ging in der Bibelschule. Und aufgrund von der Reaktion, die dann kam, hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie gut angekommen war, von der Formulierung her. Dass das nicht irgendwie blöd war, sondern es war okay. Es war, dass es etwas angestoßen hatte, weil sie meinte dann zu mir, ah ja, du hast dann bestimmt ziemlich viel auch über dich selbst reflektiert und das hat dir ein gutes Stück weitergebracht und so. Also ich hatte das Gefühl, es war irgendwie was rübergekommen. Und gleichzeitig war das der Startpunkt, um über den Glauben zu sprechen. Was macht Glauben aus? Sie ist Atheist gewesen. Ich bin Christ. Nee, sie ist Atheist. Also soweit ist es leider noch nicht gegangen. Aber ich konnte darüber sprechen, warum ich an Gott glaube. Was in mir diese Überzeugung auslöst, dass Gott da ist, dass er für mich da ist. Und ich habe erzählt, wie ich als 11-Jähriger einen Autounfall überlebt habe. Und das für mich was war, wo ich das tiefe Empfinden habe, dass Gott mir das Leben nochmal geschenkt hat. Wo einfach so was Tiefes in mich hineingepflanzt worden ist, wie es gibt Gott, er ist da und er hat was mit mir vor. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter erzählt über verschiedene Heilungen, die ich miterleben durfte. Und für mich ist das immer eine super Gelegenheit, um auf eine Art und Weise mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wo es nicht um Diskutieren geht. Da geht es nicht darum, wer hat Recht, sondern es geht darum, was habe ich erlebt und was hat der andere erlebt. Und es war ein spannendes Gespräch. Als ich das diese Woche bei uns im Predigertreffen erzählt habe, also wir treffen uns einmal im Quartal, um über Predigten zu sprechen, da hatte Susi danach auch noch erzählt, wie sie unterstützen konnte, dass ein Freund von mir sein Leben Jesus gegeben hat. Und so dieses Gesamtbild von dem, wo wir anfangen, nach draußen zu gehen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über den Glauben, wo was sich bewegt, was passiert. Wir haben irgendwie das Gefühl, dass das wie so ein Anfang ist, in etwas, das Gott in uns hineingeben möchte, was Gott uns als Gemeinde auch schenken möchte. Wir glauben, dass es normaler werden wird, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Und wir glauben, dass es normaler werden wird, dass Gottes Wirken greifbarer ist, näher ist, in einer größeren Dimension erlebbar ist. Und dafür muss ich nicht überfromm sein, um sowas zu erleben. Ich muss nicht der totale Christ sein, um, wenn ich auf einer Autofahrt bin, zu erzählen, was Gott in meinem Leben tut. Ich brauche noch nicht mal extra Zeit dafür, weil die Zeit ist ja sowieso schon da im Auto. Alles, was ich brauche, ist ein kleines bisschen Mut, offen zu sein und die Menschen in mein Leben schauen zu lassen. Und darum geht's auch, dass ich den Menschen um mich herum Einblick gebe in das, was in meinem Leben stattfindet, wo Gott in meinem Leben was tut. Und das kann ich machen, indem ich darüber erzähle, was Gott tut. Ich kann Menschen aber auch teilhaben lassen an dem, was Gott bei mir tut. Zum Beispiel, indem ich anbiete, für sie zu beten. Ich glaube, wir werden erstaunt sein, was passiert, wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, die Gott noch nicht kennen. Aus Gottes Sicht gehört dieses Erzählen von dem, was Gott tut, zu unserer Identität als Christen dazu. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen aus dem Petrusbrief, wo Petrus im Kapitel 2, also im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, sagt, also er spricht zu der Gemeinde in Jerusalem: Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Und damit zitiert Petrus fast wörtlich etwas, das Gott zu Mose gesprochen hat, nachdem er das Volk aus Ägypten geführt hat und in der Wüste zum Berg Horeb gegangen ist. Und er zitiert fast wörtlich etwas, das Gott zum Propheten Hosea gesprochen hat, über die Situation viele hundert Jahre später als der Auszug aus Ägypten, wo das Volk Israel abtrünnig geworden ist, wo sie anderen Göttern nachgelaufen sind, wo er Kinder hatte mit dem Namen dieses: Ich habe kein Erbarmen mit euch und jetzt habe ich wieder Erbarmen mit euch. Ich möchte mit euch diesen Kontext im Mose lesen, weil ich das wichtig finde, auch diesen Ursprung anzuschauen. Das steht in 2. Mose, Kapitel 19, Vers 3 bis 6. Also das ist die Zeit kurz bevor die 10 Gebote kommen, wo Gott das Volk einlädt, in seine Nähe zu kommen. Sie sind eingeladen, alle auf diesen Berg zu kommen. Alle, nicht nur Mose. Und das ist eine Begegnung, die Mose vorher hat. Mose stieg zu Gott hinauf, also in Richtung von dem Berg. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Gott hat Mose hier die Absicht gezeigt, die er mit seinem Volk hatte. Er wollte nicht, dass das Volk irgendwie Volk ist und es einen Führer hat, der alleine den Kontakt zu Gott hat. Er wollte das ganze Volk haben. Er wollte mit dem ganzen Volk die Erde erreichen. Und mir gefällt, wie Petrus das später als königliche Priesterschaft formuliert, weil ich glaube, dass das zwei Aspekte beschreibt, die ganz eng miteinander zusammenhängen. König sein und Priester sein. Das König sein steht für Herrschen bzw. auch Leiten, aber in Gottes Sinne. Da geht es nicht um eine Diktatur, um irgendwie Unterdrückung und der König ist, der in Prunk lebt, in Saus und Braus und das Volk ist arm und so. Das ist nicht die Vorstellung, die Gott hat. Herrschen oder Leiten im Sinne von Gott hat zwei Kernelemente, nämlich Menschen zu fördern und Menschen Schutz zu geben. Und in allen guten Leitern in der Bibel erkennen wir diese beiden Elemente: fördern und Schutz geben. Und das gibt einen Raum, wo sich Menschen entwickeln können. Das gibt einen Raum, wo Menschen wachsen können, wo Menschen da sein können, angenommen sind, Geborgenheit haben. Und das ist ganz wichtig, dass es nicht dieses von oben herab ist, sondern fördern und schützen. Wenn wir nur einen von diesen beiden Aspekten haben, nur das Fördern, ist es ja schon eine tolle Sache. Aber dann ist die Gefahr super groß, dass es einfach kaputt geht, dass es gestohlen wird, dass es angegriffen wird. Wenn wir nur das Beschützen haben, dann baumeln die Leute doch in der Luft. Dann haben sie nichts unter den Füßen, wo sie drauf stehen können. Also das sind diese beiden Aspekte, die sehr wichtig zusammengehören, was beim Königsein zentral ist. Und das geht nur, wenn der König eine direkte Beziehung hat zu den Leuten, wenn er nah ist, wenn er da ist, wenn er die Nöte und die Lebenssituation der Leute kennt. Priester sein steht für den anderen oder meinen Mitmenschen, das Reden Gottes und sein Wirken nahezubringen, in Kontakt zu sein, ein Vermittler zu sein, das, was ich von Gott höre, weiterzugeben. Ein Priester bringt Menschen um ihn herum Kontakt zu Gott. Und beide Aspekte hat sich Gott für das ganze Volk Israel gewünscht. Sie sollten alle in Gottes Sinne herrschen und alle Priester sein, diesen Kontakt vermitteln zu ihm, zu den umliegenden Völkern. Und Petrus macht diesen Gedanken sehr konkret, indem er diese Absicht, die Gott Mose zu dem Volk Israel im Alten Testament gesprochen hat, ins Neue Testament überträgt, auf uns Christen. Oder auf die damalige Gemeinde, muss ich erstmal sagen. Aber wenn Petrus schon diesen Brückenschlag macht zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, dann ist es doch für uns die Frage heute, wie können wir in 2017 Könige und Priester sein? Wie können wir das, was Gott an Identität in uns hineinlegen möchte, leben? Wie können wir heute in 2017 Könige und Priester für die Menschen um uns herum sein? Indem wir aufhören, für andere die Mikrowelle zu spielen. Türe auf, Person rein. Und dann müssten wir nur noch das richtige Gemeindeprogramm auswählen. Ein ständiges Suchen nach der richtigen Lehre, nach dem richtigen Glaubenskonzept, das muss noch dahin und das muss noch dazu. Es hält uns häufig davon ab, in unserem alltäglichen Leben den Menschen dort zu begegnen, wo sie sind, mit dem, was wir schon haben. Ein anderer Aspekt ist, dass eine Mikrowelle das Essen auf Distanz erwärmt, also quasi kontaktlos. Aus der sicheren Entfernung können wir den Menschen um uns herum keinen Kontakt geben zu Gott. Es braucht den berührbaren Kontakt. Es braucht einen Kontakt, bei dem das Feuer von Gott auf die Menschen überspringen kann. Und das geht nicht ohne Beziehung. Das geht nicht ohne nahbar zu werden, ohne sich zu öffnen. Aber wenn wir dort, wo wir sind, mit dem, was wir haben, den Menschen um uns herum weitergeben, was Gott in unserem Leben tut, sind wir Könige und Priester. Dann sind wir dieser Kontakt für die Menschen, den sie brauchen, um Gott zu begegnen. Manchmal erwische ich mich selber bei so Mikrowellengedanken, wie ich muss dafür noch mehr beten, ich muss das noch können erstmal und da muss ich noch an der Stelle wachsen, da muss ich mein Leben noch besser machen. Ich habe vor 3 Jahren ein ziemliches Aha-Erlebnis gehabt. Und seitdem fange ich an, ehrlicher zu werden zu mir selber und zu Gott. Gott nicht mehr bringen zu wollen, als ich eigentlich habe. Den Menschen nicht mehr bringen zu wollen, als ich eigentlich habe. Sondern die Dinge, die ich habe, weiterzugeben. Und nicht das, was ich nicht habe. Es kommt nicht darauf an, noch dieses oder jenes leisten zu müssen, noch eben an dieser Stelle ein besserer Mensch zu werden, sondern das, was ich habe, genügt für jeden von uns. Egal, wie wenig oder wie viel sich das anfühlt. Ich glaube, da ist mit unseren Lebenssituationen stehen wir da an unterschiedlichen Stellen. An der einen Seite haben wir, glaube ich, das Gefühl, viel zu haben. An der anderen Stelle vielleicht das Gefühl, Mensch, ich habe eigentlich fast gar nichts. Das, was wir haben, genügt. Und das wird so deutlich in dieser Brotvermehrungsgeschichte aus dem Neuen Testament, wo Jesus aus diesen 5 Broten und den 2 Fischen 10.000 Leute satt macht. Ich meine, menschlich gesehen ist das der absolute Schwachsinn. 5 Brote und 2 Fische für 10.000 Leute. Das funktioniert nicht. Das ist sowas von zu wenig. Das sieht jeder Blinde mit dem Krückstock. Aber es hat gereicht, um die Leute satt zu kriegen. Das, was ich habe, kann ich weitergeben. Das, was ich habe, will ich auch weitergeben. Und da bin ich unterwegs in eine neue Begeisterung dafür, über meinen Glauben zu sprechen. Mit meinen Kollegen im Auto, wenn ich Leute mitnehme. Es begeistert mich mehr als früher, das zu tun, darin zu leben und zu entdecken, was Gott in diesen Momenten tut. Und ich möchte so ein bisschen von dem erzählen, was ich im Auto auch erzählt habe. Und euch damit ein bisschen von diesem tiefen Wissen weitergeben, dass Gott da ist. Weil da war dieser Autounfall, den ich überlebt habe, als ich 11 war. Und es war so, dass ich angefahren worden bin, auf dem Bürgersteig wach geworden bin, äußerlich nur Prellungen hatte. Und dann kam der Krankenwagen natürlich. Und eigentlich hätte er mich in ein Krankenhaus bringen sollen, was in der Stadt ist. Aber er hat mich ins Klinikum gebracht. Und das war 94, ne? Ich guck mal kurz zu meinen Eltern, ja. Und damals war das Klinikum eines der fortschrittlichsten Krankenhäuser, was die Technik angeht. Und ich bin im Klinikum, bin ich wohl anscheinend bewusstlos geworden, habe angefangen zu krampfen. Und da konnten die Ärzte nur im Klinikum Computertomographie machen, also das Gehirn anschauen. Und haben festgestellt, dass mein Gehirn durch eine innere Blutung 1,5 Zentimeter zur Seite gedrückt war. Und ich hatte 1 Stunde Zeit zum Leben. Und danach wäre es eine Obduktion geworden. Die Ärzte haben sofort angefangen zu operieren und nach 6 Tagen bin ich ohne Folgeschäden entlassen worden. Und im Rausgehen, der Notarzt hatte mich wohl erkannt, sind wir auf dem Flur irgendwie nochmal dem Notarzt begegnet und er meinte zu uns, Mensch, deine Geschichte geht durchs ganze Krankenhaus. Es ist ein Wunder, dass du das überlebt hast. Weil normalerweise ist das A nicht ohne Folgeschäden und B bist du 6 Wochen im Krankenhaus. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass er mir das Leben neu geschenkt hat. Und danke. Und das hat in mir einfach diese tiefe Gewissheit ausgelöst, die ich euch heute Morgen ein kleines Stückchen weitergeben möchte. Aber das sind noch mehr Sachen, die mich total begeistern am Glauben. Und das, was mich mega überwältigt, ist, wenn ich dabei sein kann, wie Gott übernatürlich wirkt. Da war zum Beispiel vor einigen Jahren bei uns im Hauskreis, der Hauskreis war 17 bis 25-jährig damals, also wirklich junge Leute. Und in der Lobpreiszeit hatte ich wie so ein Bild von der Wirbelsäule. Und ich dachte, wir sind alle jung, keiner hat von uns Rückenprobleme. Aber trotzdem hatte ich das mitgeteilt. Und dann meinte ein Mädel so, ja, ich habe Skoliose. Und wir haben für sie gebetet, ist nichts Spektakuläres passiert. Außer, dass irgendwie ein bisschen Frieden da war. Und ich habe dann noch so gesagt, ja, es kann sein, dass manchmal Heilung auch ein Prozess ist, dass das nicht so passiert. Außerdem hätten wir es auch schwer feststellen können. 14 Tage später kommt sie auf mich zu und meinte, Philipp, ich bin beim Arzt gewesen. Mein Rücken ist wieder gerade. Und bis heute, wo ich euch das erzähle, kann ich es nicht fassen. Es überwältigt mich jedes Mal, mitzubekommen, wenn Gott sowas tut. Wenn ich das nicht erklären kann, und ich meine, als Wissenschaftler probiere ich Sachen zu erklären, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, das ist zu groß. Aber ich find's cool. Und ich will mehr davon. Ich habe dann vor ein paar Jahren einem Kollegen von mir auch wieder auf einer Autofahrt von dieser Geschichte erzählt, mit der Heilung von der Skoliose. Und er meinte dann so zu mir, also er ist auch Biologe, und meinte, Philipp, hast du mal probiert, dem Ganzen so ein bisschen wissenschaftlich nachzugehen? So, wie musst du denn beten, damit das funktioniert? Und ich meinte dann zu ihm so, nee, das so funktioniert das nicht. Es kommt schon auf die Freundschaft an, die wir zu Gott haben. So, das ist nicht so Knöpfchen drücken und dann kommt die Heilung raus. Ja, okay, Philipp, aber ich glaube, du hast eine Begabung, du solltest da dranbleiben. Wenn wir dort, wo wir sind, den Menschen was weitergeben von dem, was Gott in unserem Leben tut, werden wir für sie ein berührbarer Kontakt zu Gott. Dann werden wir auch in 2017 zu Königen und Priestern und leben die Identität, die Gott sich für uns wünscht. Ich möchte euch noch eine Heilungsgeschichte erzählen, einfach weil ich so begeistert bin davon. Ich bin vor Ostern dieses Jahr, also wirklich in 2017, bin ich mit dem Reinhard Rehberg in Moldawien gewesen auf einem Einsatz. Und wir haben viele Sachen erlebt. Und in einer Lobpreiszeit stand ein Mann vor mir, so drei Reihen weiter, und er stand wirklich so da, also ungelogen so schief. Und ich bin auf ihn zu und habe gefragt, was ist mit deinem Bein oder mit deinem Rücken? Er meinte, ja, ich habe einen Unfall gehabt im Knie, mein eines Bein ist zu kurz. Und wir haben für ihn gebetet, mit mehreren Leuten. Und ich hatte seine Beine quasi so in der Hand, also so gehalten, aber halt hier so an der Achillessehne oder Wade. Und seine Beine waren 1,5-2 Zentimeter unterschiedlich. Und wie er da auf dem Stuhl saß und ich die Beine hatte und wir haben gebetet, ich konnte sehen, wie das Bein gerade wurde und ich konnte es fühlen. Es ist nicht rausgeschoben, sondern in sich ist es größer geworden. Hammer. Also ich kann nichts anderes, außer zu sagen, irgendwas ist da passiert. Ich konnte es fühlen, ich konnte es sehen, aber ich kann es nicht erklären. Aber es begeistert mich und ich will mehr davon. Für mich sind Heilungen etwas, das ich finde, dass es einen super Kontakt gibt zu Menschen, die Gott noch nicht so erlebt haben, weil es dieses Übernatürliche sichtbar macht, weil es verständlicher macht, so, ja, das kann man nicht erklären, das ist jetzt keine psychologische Sache, das ist keine seelsorgerliche Sache, es ist übernatürlich. Es muss Gott sein, weil ich meine, offensichtlich hat der Mann nachher wieder gerade gestanden. Und da kann man nicht dran vorbeigucken. Da ist was passiert, übernatürlich. Und das begeistert mich, das bewegt mich. Aber ich weiß auch, dass einige von euch mit diesem Thema Heilung ringen, dass das spannungsgeladen ist, dass das mit Enttäuschung zusammenhängt, wo Gott nicht geheilt hat. Und ja, ich habe auch zigmal für Leute gebetet und sie sind nicht geheilt worden. Ich habe auch zigmal für mich gebetet und habe selber keine Heilung erlebt. Und ich kenne Leute, die Gebet bekommen haben und dann so gut gemeinte Zusprüche wie, Gott hat dich schon geheilt, du musst es nur noch ergreifen. Ja, wenn Gott heilt, dann sieht man das. Dann kann man zum Arzt gehen und es bestätigen lassen. Aber lasst uns doch bitte nicht was versprechen, was noch nicht da ist. Dann doch lieber ehrlich bleiben und sagen, hey, es kann sein, dass es ein Prozess ist. Es kann sein, du gehst in 2 Wochen zum Arzt und dann wird's besser. Aber lasst uns damit vernünftig umgehen und nicht irgendwie total den Himmel versprechen. Und lieber hoffen und beten, dass Gott was Sichtbares tut. Und ich möchte nicht einfach so von diesen Heilungen erzählen, ohne halt auch auf diese Enttäuschung einzugehen. Weil ich glaube, die halten uns manchmal davon ab, offen zu sein, zu beten. Und ich möchte kurz darauf eingehen, wo ich selber verschiedene Punkte für mich habe, die es entspannter machen. Weil klar, ich habe auch Enttäuschungen erlebt. Aber ich denke, dass Heilung Gottes Sache ist. Ist seine Verantwortung. Ich muss die Heilung nicht machen. Ich kann sie auch nicht machen. Ich kann nur beten. Das ist das, was ich machen kann. Aber das Resultat liegt in Gottes Händen. Und weil das so ist, steht es aus meiner Sicht keinem Menschen zu entscheiden, wie viel Glauben dafür notwendig ist. Und das ist so schade, wenn da Schuldzuweisungen gemacht werden. So, du hattest zu wenig Glauben. Ich finde das so enttäuschend, wenn ich das höre, weil ich einfach merke, das macht so viel kaputt an der Stelle. Dabei können wir doch einfach sagen, hey, lass uns dann noch ein zweites Mal dafür beten. Vielleicht tut Gott dann was. Aber niemandem zu sagen, du hattest zu wenig Glauben. Und was mir auch wichtig ist, ist, ich habe mich entschieden, das, was ich nicht erlebe, nicht wichtiger zu nehmen als die Verheißung Gottes und die Bibel. Weil wenn ich die Bibel als Grundlage nehme, mit den Verheißungen, die Gott schenkt, und das, was ich nicht erlebe, wichtiger nehme, darüber stelle, dann lasse ich mich ja von den Sachen leiten und nicht mehr von Gott. Und das ist eine Entscheidung, zu der ich mich immer wieder motiviere, dahin zu kommen. Weil ich davon überzeugt bin, dass es mir auch hilft, weiter zu beten, auch wenn ich nichts erlebe. Wie können wir Könige und Priester sein für die Menschen um uns herum? Nicht nur, wenn wir dieses Übernatürliche erleben. Ich finde das total spannend, mich begeistert es. Aber gleichzeitig bin ich auch total davon überzeugt, dass wir eher mit diesem Königsein auch die Leute erreichen können und da auch Gott repräsentieren können. Indem, wie gehen wir mit Menschen um? Wie fördern wir sie? Auch am Arbeitsplatz. Was ist mit den Leuten in meinem Team? Fördere ich sie? Unterstütze ich sie? Kriegen sie durch mich einen Boden, eine Verlässlichkeit? Was ist mit dem Schutz? Gebe ich den Leuten Schutz? Oder rede ich vielleicht hinterm Rücken von anderen über sie? Und ich glaube, das kann sehr konkret werden, wenn wir anfangen, am Arbeitsplatz Werte zu leben. Das muss nicht super übernatürlich sein, sondern das ist manchmal vielleicht ein bisschen zu profan schon, aber damit spiegeln wir genauso Gott wider. Das gehört genauso dazu. Das ist König und Priester, das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und da möchte ich mich genauso nach ausstrecken, wie nach dem Übernatürlichen. Egal, ob wir selber Heilung erlebt haben oder bei Heilung dabei waren, egal, ob wir von Gott einen besonderen Frieden erlebt haben, seine Liebe auf eine Art und Weise erlebt haben, die für uns total greifbar ist, ob Gott Lebensumstände von uns verändert hat, Beziehungen wiederhergestellt hat, was auch immer Gott in unserem Leben tut, wir können das, was wir haben, weitergeben, Menschen da reinschauen lassen. Und damit zu einem berührbaren Kontakt werden. Und das Wenige oder das Viele, was wir haben, weitergeben. Gott reflektieren. Ich möchte schließen mit zwei Fragen. Was ist deine Geschichte mit Gott? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was ist das Wenige oder das Viele, was du hast? Und die zweite Frage, wo möchtest du für die Menschen um dich herum so ein berührbarer Kontakt sein? Jesus, danke dafür, dass du uns einlädst, diesen Kontakt zu sein. Für die Menschen zu dir. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, um dich sichtbar zu machen, dass wir dabei sein dürfen. Dass wir dabei sein dürfen am Arbeitsplatz, wenn wir mit unseren Kollegen umgehen und sprechen. Dass wir dabei sein können, wenn wir in der Stadt sind, mit unseren Freunden und Familien. Jesus, ob wir Heilung erleben oder einfach unsere Werte leben, danke dafür, dass wir dich widerspiegeln dürfen, indem wir dieser Kontakt zu den Menschen sind. Und ich bitte dich dafür, dass du heute Morgen was in uns hineinpflanzt, von deiner Gegenwart, von deinem Mut, darüber zu sprechen.